Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Der Landtag in Nordrhein-Westfalen diskutiert zur Stunde die Folgen des Kohleausstiegs für die Reviere an Rhein und Ruhr. Wir schalten gleich zu Beginn der Sendung live nach Düsseldorf. Sozialgerechtes und klimafreundliches Sanieren wird uns beschäftigen. Und in dem Zusammenhang stellen wir auch den Prototyp eines ressourcenschonenden und klimafreundlichen Wohnhauses vor. Wir bleiben klimafreundlich, auch im Verbrauchertipp. Dort geht es um Photovoltaikanlagen auf dem Balkon. Nächste Woche soll der Gesetzentwurf zum Kohleausstieg im Bundeskabinett verabschiedet werden. Die Bund-Länder-Einigung zum Ausstieg sorgt aber vor allem auf Länderebene für Gesprächs- und auch für Klärungsbedarf und beschäftigt zur Stunde den Landtag in Düsseldorf. Mein Kollege Moritz Küpper hat die Debatte verfolgt. Herr Küpper, der Ausstieg aus Abbau und Verstromung der Kohle soll ja im Rheinischen Revier beginnen. Wie hat der Ministerpräsident Armin Laschet den Ausstiegspfad skizziert?
Naja, Sie sagen es. Offiziell war das Ganze ja eine Unterrichtung der Landesregierung zu der Bund-Länder-Einigung aus der vergangenen Woche, sprich der Umsetzung des Kohleausstiegs, des Kompromisses, den die Kohlekommission ja von nunmehr fast genau vor einem Jahr vorgelegt hat. Daran gibt es ja viel Kritik. Umweltverbände sehen diesen Kompromiss ja auch schon aufgekündigt. Und da geriet das Ganze hier im Landtag auch, läuft ja noch, aber nicht zu einer Unterrichtung. Es gab wenig neue Informationen. Die Fragen, viele Fragen, die es beispielsweise vor Ort gibt, wie es da an den Tagebauten weitergeht, die wurden nicht beantwortet. Stattdessen sah sich Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident von der CDU, noch einmal genötigt, das Ganze, das große Ganze zu erklären, zu klären. Er nannte die Einigung zum Kohleausstieg ein, Zitat, Quantensprung für den Klimaschutz in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Sowohl die Beschäftigten, die Kohleregionen und Umweltverbände als auch Energieversorger und Industrie könnten sich in dem Kompromiss wiederfinden, so Laschet. Den Kritikern der Umsetzung hielt er entgegen, dass alle wesentlichen Empfehlungen der Kohlekommission ja umgesetzt und die CO2-Reduktionsziele erreicht würden. Und durch die vereinbarten Anpassungsgelder gelte das auch für die Beschäftigten der Braunkohlereviere. Da würde niemand ins Bergfreie fallen. Auch der Hambacher Forst würde beispielsweise gerettet. Zwar sei dies, so Laschet, kein Beitrag zum Klimaschutz, aber man dürfe nicht verkennen, dass
manchmal auch Symbole wichtig sind, wenn die Politik zeigen will, dass sie verstanden hat und ein Thema ernst nimmt.
Soweit also der Ministerpräsident. Aber dadurch, dass hier in Nordrhein-Westfalen, wo der Kohleausstieg ja recht zeitnah beginnt, der Tagebau verkleinert wird, Garzweiler wird ausgekohlt komplett, Hambach und der Hambacher Forst müssen eben, wie gesagt, verkleinert werden. Doch wer sich erhofft hat, zu diesen Prozessen Neues zu erfahren, der wurde eher enttäuscht.
Wie soll es denn jetzt weitergehen mit der neuen Leitentscheidung?
Naja, genau. Fakt ist, es braucht eine neue sogenannte Leitentscheidung, bei der die Politik hier im Land, also mittels aller Partner, Unternehmen, der Kommunen, den Bergbaubehörden festlegt, in welchen Grenzen der Tagebau dann nun eben künftig laufen solle. Da geht es vor allem um die Erdmassen, um Absicherung der Böschen, um die Nutzung nach der Braunkohlegewinnung. Und die letzte Leitentscheidung, die ist gar nicht so lange her, 2016 war das. Und normalerweise dauert so ein Prozess auch Jahre. Da gibt es Gerichtsverfahren, Anhörungen etc. Jetzt muss es schnell gehen. Und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP, in dessen Ressort das sozusagen ein bisschen fällt, der hat gesagt, dass man bis Sommer einen Entwurf da vorliegen haben möchte. Momentan warte man noch auf die Vorschläge vom Betreiber, in diesem Fall von RWE.
Das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 soll in den Regelbetrieb gehen. Es gibt Widerstand, es gibt aber auch eine unterschiedliche Sichtweise auf die Dinge. Wie hat Laschet das denn verteidigt?
Ja, auch das hat er angesprochen. Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich da klar positioniert und auch direkt klar gemacht, dass er in diesem Kraftwerk keine Neuzulassung sieht.
Es wird kritisiert, dass das Kraftwerk nach einer Reparaturphase seinen Betrieb wieder aufnehmen soll. Und es geht ein modernes, effizientes, steuerbares Kraftwerk ans Netz. Und andere werden im Rahmen von Ausschreibungen reduziert. Und dieses Ziel wird 1:1 erreicht. Deshalb ist jeder, der behauptet, mit dem ans Netz gehen von Datteln 4 werde mehr CO2 ausgestoßen, jemand, der sich mit den Fakten nicht vertraut gemacht hat.
Und auch das gab dann wenig später nach dieser Antwort natürlich auch Beifall. Doch ob Laschet mit dieser Sichtweise, es gibt ja zum einen die Sichtweise, die sagen, so wie Laschet, das sei keine Neuzulassung. Auf der anderen Seite steht in der Empfehlung des Kohlekompromisses ja, es dürfen keine neuen Kraftwerke ans Netz gehen. Und die Gegner sehen in Datteln 4 eben ein neues Kraftwerk. Doch ob welche Sicht sich da ein Stück weit auch durchsetzen wird, das wird sich morgen zeigen. Denn da haben verschiedene Organisationen, unter anderem Fridays for Future, zu Protesten vor dem Kraftwerk in Datteln selbst aufgerufen.
Im Hambacher Forst geht es weiter und Datteln kommt neu hinzu. Der Landtag in Nordrhein-Westfalen diskutiert die Folgen des Kohleausstiegs, beziehungsweise Ministerpräsident Armin Laschet hat den Pfad versucht zu skizzieren. Vielen Dank nach Düsseldorf. Mein Kollege Moritz Küpper hat die Diskussion zusammengefasst. Rund 30% der CO2-Emissionen entstehen nach Angaben des Umweltbundesamtes im Gebäudesektor, also beim Beleuchten, Heizen und der Warmwasseraufbereitung von Wohnungen oder Fabrikhallen. Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt besonders von der Dämmung der Außenfassade und von der Effizienz der Heizsysteme ab. Und genau dort setzt die CO2-Gebäudesanierung auch an. Denn die Sanierungsquote müsste erheblich steigen, damit die deutschen Klimaziele dauerhaft erreicht werden können. Doch wer soll die Kosten dafür tragen, wo Preise für Immobilien in Ballungsräumen stetig steigen und die Mieten ebenfalls? Die Deutsche Umwelthilfe und der Deutsche Mieterbund stellen heute Morgen in Berlin ihre Forderung beim sozialgerechten und klimafreundlichen Sanieren vor. Daniela Siebert war dabei.
Die Deutsche Umwelthilfe und der Deutsche Mieterbund konzentrieren sich bei ihrer Präsentation heute auf den Bereich Mietwohnungen. Ihre Kernthese zur jetzigen Situation lautet, Klima und Mieterschutz würden allzu oft gegeneinander ausgespielt. Als Beispiel für diese Konstellation nennt Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe den Mietendeckel, den das Bundesland Berlin plant.
In Berlin wird ja gerade über den Mietendeckel diskutiert und das mag auch sehr sinnvoll erscheinen, wenn man eben gerade die sozialen Fragen betrachtet, weil man natürlich die Mieten begrenzen muss, damit nicht bestimmte Gesellschaftsschichten komplett ausgegrenzt werden in attraktiven Wohngebieten. Gleichzeitig führt es aber natürlich dazu, dass es überhaupt gar keine Anreize mehr gibt für Eigentümer, ihre Wohnungen und Gebäude tatsächlich zu sanieren.
Kernproblem heute bei den Bestandswohnungen. Die Sanierungskosten etwa für Fassadendämmung oder moderne Heizungen dürfen auf die Mieter umgelegt werden. Das treibt die Mieten in die Höhe und die bleiben selbst dann noch erhöht, wenn sich die Sanierungskosten amortisiert haben. Die Modernisierungsumlage abzusenken ist daher eine der Kernforderungen, erklärt Ulrich Ruperts vom Deutschen Mieterbund.
Deswegen fordern wir, dass die Modernisierungsumlage, derzeit können 8% der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete aufgeschlagen werden, halbiert wird, dass künftig nur noch 4% umgelegt werden kann auf den Mieter.
Darüber hinaus wünschen sich Mieterbund und Umwelthilfe eine kostenlose Energieberatung für Gebäudeeigentümer. Ressourcen für energetische Sanierung und für soziale Ziele sollen in Zukunft besser kombinierbar werden und die Förderung verstärkt in besonders ineffiziente Gebäude fließen. Generell solle die Bundesregierung weit mehr Geld für den Klimaschutz in Gebäuden bereitstellen als bislang. Vor allem müsse viel mehr energetisch saniert werden, fordern die beiden Organisationen. Genaue Zahlen für wie viel CO2-Ausstoß die 22 Millionen Mietwohnungen verantwortlich sind, haben sie nicht. Die Neuinstallation von Ölheizungen wollen beide Organisationen sofort stoppen. Gasheizungen wollen sie ab 2025 verbieten. Besonders große Hoffnungen setzen die beiden Organisationen in Neubauten. Hier sollen Vorgaben und Förderanreize Bauherren motivieren.
Im Augenblick bauen wir nach KfW 70 Standard oder KfW 100 Standard. Das sind die Standards, die gesetzlich vorgegeben sind. Das ist nicht klimaneutral. Wir gehen aber davon aus, und deswegen fordern wir in unserer Pressemeldung auch KfW 40 Standard, dass dem Neubau im Prinzip eine gewisse Kompensationsfunktion zukommen muss, weil die klimapolitischen, energiepolitischen Ziele im Wohnungsbestand so ohne weiteres im Zweifel nicht erreicht werden.
Deshalb soll es eine Neubauförderung nur noch nach KfW Effizienzhaus Standard 40 geben oder besser. KfW 40 bedeutet unter anderem ein luftdichtes Gebäude, das regenerative Energiequellen nutzt, wie zum Beispiel eine Erdwärmepumpe. Außerdem fordern Umwelthilfe und Mieterbund mehr kommunalen Wohnungsbau, verlängerte Sozialbindung für Wohnbau auf kommunalen Grundstücken, mehr Nachverdichtung in Ballungsgebieten und ein Verbot von Share Deals, die die Grunderwerbsteuer umgehen. Das soll Spekulation verhindern. Insgesamt seien die Mitglieder der Bundesregierung die Adressaten der gemeinsam erarbeiteten Ideen. Barbara Metz.
Die sich ja jetzt im Klimaschutzgesetz mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben, wie wollen wir die Klimaziele in den Sektoren erreichen, eben auch im Gebäudebereich. Und hier muss nachgebessert werden. Die Lösungen, die liegen auf der Hand. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass wir hier nachlegen müssen und jetzt wird die Zeit natürlich knapp.
Daniela Siebert über klimafreundlicheres und sozialgerechtes Sanieren. Sanieren im Bestand ist das eine, der Neubau von Gebäuden könnte aber eigentlich umwelt- und klimafreundlicher sein. eigentlich, denn tatsächlich ist die Baubranche allein in Europa für rund 50% des Ressourcenverbrauchs verantwortlich und 40% des Energiebedarfs. Die Initiative Architects for Future will das ändern. Wie zeigt die Architektin Sabine Schlüter? Sie stellte in Kiel den Prototyp eines Wohnhauses vor. Johannes Kulms hat sich darin umgesehen.
Seit 4 Jahren lebt Sabine Schlüter nach dem Zero-Waste-Konzept. Inzwischen käme ihre Familie mit 5 gelben Säcken im Jahr aus. Auch die Menge des Restabfalls sei deutlich zurückgegangen. Ihre Kleidung kauft sie überwiegend Secondhand. Irgendwann fragte sich Schlüter, wie sich der Zero-Waste-Gedanke auch auf ihre Arbeit als Architektin übertragen ließe. Denn die Baubranche verbraucht besonders viel Ressourcen und Energien.
Und da fand ich halt einfach wichtig, ja, ein Statement zu setzen.
In Zusammenarbeit mit der Kieler Muthesius Kunsthochschule hat sie einen Prototypen entwickelt. Zusammengebaut wurde er in der Slowakei. Mit einem Güterwaggon kam er nach Norddeutschland. Nun steht das fast vollendete Werk aufgebockt in einer Werfthalle. Form und Ausmaße ähneln einem Container. An der Längsseite zieht sich eine Glasfront entlang. Im Inneren gibt es einen etwa 12 Quadratmeter großen Raum. Daran angeschlossen ist noch ein kleiner Raum, in dem später die Küche eingebaut werden soll. Als Baustoffe hat Sabine Schlüter die Materialien Stroh, Holz und Lehm ausgewählt.
Im Grunde ist es jetzt ein Modul, in dem wir stehen. Das heißt, wir könnten sozusagen mehrere Module aufeinander stapeln oder nebeneinander stellen und könnten jetzt auch mehrgeschossig weiterbauen. Und das ist das Wichtige an dem Gebäude. Es ist skalierbar, es soll in den Hochbau übertragen werden und ich hoffe, dass sich ja weitere Kollegen auch inspirieren lassen.
Tatsächlich werden die Baumaterialien schon seit vielen Jahrhunderten weltweit zur Errichtung von Häusern eingesetzt, zum Beispiel bei Fachwerkbauten. Doch eine Renaissance sei gerade jetzt attraktiv, wirbt Schlüter.
Lehm hat den großen Vorteil, dass wir ihn einfach weltweit in sehr vielen Mengen verfügbar haben. Und er kann quasi wieder 1:1 zu seinem Rohstoff zerfallen. Das heißt, man kann ihn sozusagen Lehm irgendwann zerkleinern und dann quasi kann er später wiederverwendet werden. Beim Holz ist vor allem ein bisschen die Problematik, dass wir nicht genau wissen, wie viel Holz wir wirklich aus der nachhaltigen Forstwirtschaft ziehen können. Deshalb habe ich mich jetzt nicht für eine Vollholzbauweise entschieden.
Ein weiterer Vorteil sei, dass natürliche Materialien wie Holz und Lehm auf Feuchtigkeit reagieren könnten und es daher nicht zu Schimmelproblemen wie beim normalen Putz kommen könne. In den nächsten Monaten soll Schlüters Prototyp im Kieler Wissenschaftspark ausgestellt werden. Geplant ist, dass Neugierige dort tageweise auch mal Probe wohnen können. Den exakten ökologischen Fußabdruck kann Schlüter noch nicht beziffern. Doch die Erfahrungen des österreichischen Unternehmens, das den Prototypen zusammengebaut hat, geben Grund zu Optimismus. Die von der Firma seit 20 Jahren mit Lehm und Holz errichteten Passivhäuser würden im Vergleich zu einem konventionellen Wohnhaus etwa nur 1/6 der Ressourcen und Energie verbrauchen. Der Bau des Prototypen hätte rund 50.000 Euro gekostet, sagt Firmenchef Roland Meingast.
Es ist sicher arbeitsaufwendiger, als in Betonfertigteilen zu bauen und dann Polystyrol-Dämmplatten an die Fassade zu kleben. Die Naturmaterialien selbst, also der Lehm, ist recht kostengünstig, das Stroh ohnehin auch. Und ja, gutes Konstruktionsholz hat natürlich seinen Preis. Kosten sind die Arbeitszeit und da versuchen wir eben, das ins Werk zu verlagern, um hier mit den Kosten runterzukommen. Ja.
Meingast ist überzeugt, dass der Prototyp durchaus massentauglich ist. Durch die Vorfertigung seiner Häuser in der Slowakei nähere sich der Preis den Quadratmeterkosten im konventionellen Bauen. Auch Sebastian Etter ist zu der Hausvorstellung nach Kiel angereist. Der Schweizer hat für den Prototypen einen geschlossenen Wasserkreislauf entwickelt, der es ermöglicht, auch das Abwasser zu nutzen. Dafür wird eine Trockentoilette benutzt mit mechanischer Klospülung, die ganz ohne Wasser auskommt.
Das Neue an dieser Toilette ist, dass sie sehr sauber Kot und Urin trennt. Also wir trennen den Kot, der wird zu Kompost, der Urin wird zu Dünger. Das ist ein Förderband in diese Toilette eingebaut mit einer gewissen Neigung. Und durch das fließt der Urin eigentlich entgegen der Laufrichtung des Förderbandes. Und der Kot, der fährt hoch mit dem Förderband in den Kompostraum.
Doch in Deutschland schreibe das Gesetz bisher vor, jedes Wohnhaus an die Kanalisation anzuschließen. Nur eine von vielen Hürden auf dem Weg, das bisherige Bauen umweltfreundlicher und nachhaltiger zu machen. Der Kieler Prototyp ist immerhin ein Versuch zu zeigen, wohin die Reise gehen könnte.
Johannes Kulms berichtete aus Kiel. Und noch eine Meldung zwischendurch. Der Ausbau der Windenergie auf See ist im vergangenen Jahr noch einmal vorangekommen. Das meldeten mehrere Verbände der Windindustrie soeben in Berlin. Allerdings steht der Ausbau vor einer längeren Pause. Insgesamt gingen im letzten Jahr in Deutschland auf dem Meer 160 neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von 1,11 Gigawatt neu ans Netz. Allein in der Nordsee wurden teilweise oder ganz die Windparks Merkur, EMBW Hohe See oder Deutsche Bucht angeschlossen. Im laufenden Jahr werden nur noch wenige Anlagen neu ans Netz kommen, weil keine größeren neuen Projekte mehr begonnen wurden. Das Konsumverhalten in westlichen Industrieländern ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Die Herstellungsverfahren immer neuer Pullover, Handys, Autos oder Einbauküchen belasten die Umwelt, vor allem die Gewässer. Darüber hinaus erschöpfen wir aber auch mit unserem Kaufrausch wichtige Ressourcen wie seltene Erden, aber auch die für die Landwirtschaft wichtigen Phosphatvorkommen. Und dann ist da auch noch der Plastikmüll. Kleidung, Möbel, Baustoffe, Plastik. Der Umweltverband BUND stellt zur Stunde ein Grundsatzpapier vor, um die globale Stoffpolitik etwas umweltfreundlicher zu gestalten. Benjamin Dirks kennt die Details.
Neben Klimawandel und Artensterben sind chemisch produzierte Stoffe in der Natur das nächste große Umweltproblem, dem sich die Weltgemeinschaft stellen muss. Davor warnt die Umweltorganisation BUND. Gefahr gehe von giftigen Chemikalien ebenso aus wie etwa von Plastik, das zwar nicht an sich giftig ist, die Natur aber belaste, weil es so langlebig ist und nicht verrotte, sagte BUND-Vorsitzender Olaf Band.
Wir haben alle in den letzten Jahrzehnten immer lokal drauf geguckt, hier ist ein Problem an einem Schadstoff. Wir brauchen einen weltweiten, globalen, anderen Umgang mit diesen Stoffen. Wir als BUND sagen, wir brauchen ein weltweites Übereinkommen zur Regulierung dieses Umgangs mit den Stoffen. Dabei muss rauskommen, dass wir insgesamt weniger produzieren und in Zukunft überhaupt keine persistenten Stoffe, also die einmal drin sind und immer drin bleiben, in die Umwelt rauslassen.
Der BUND fordert, dass zunächst der Verbrauch von Rohstoffen gedrosselt werden müsse. Denn trotzdem Umweltfragen heute weit oben auf der politischen Agenda stünden, nehme die Produktion von Stoffen, die die Umwelt belasten können, noch kräftig zu, sagte Band.
Wir haben einen massiven Anstieg von Produktion und Eintrag von Stoffen in die Umwelt. Wir rechnen in den nächsten 10 Jahren mit einer Verdoppelung der weltweiten Stoffproduktion, wovon auch viel in die Umwelt gelangen wird. Von jetzt 5.000 Milliarden Dollar in 10 Jahren, das Doppelte also.
Die verwendeten Materialien tauchen in Düngemitteln ebenso auf wie als Bausteine in Handys oder Computern. Der BUND will nicht gegen chemische Stoffe an sich zu Felde ziehen. Die seien aus der modernen Gesellschaft nicht wegzudenken. Gerade die Zunahme neuer elektronischer Geräte oder von Batterien, etwa in Elektroautos, aber mache das Recycling der benutzten Chemikalien immer komplizierter, warnte Band. Die Wiederverwertung sei jedoch die Voraussetzung dafür, die Natur weniger zu belasten.
Es braucht A, eine andere Produktgestaltung, dass es tatsächlich die Materialien in den Produkten wieder trennbar sind und dass dafür schon bei Beginn des Verkaufs von Produkten auch die Linien, die Prozesse da sind, dass das nicht erst sich irgendwann in der Umwelt anstaut und dann zum Problem wird, sondern dass von Anfang an klar ist, dass Stoffe im Kreislauf fließen und sozusagen so die Umwelt nicht schädigen können.
Dafür müsse nicht nur der Export von Müll aus den Industrieländern aufhören. Unternehmen dürften auch keine Produkte mehr in andere Länder exportieren, ohne sich darum zu kümmern, was eines Tages mit ihnen geschieht, wenn sie ausgedient haben, sagte Band. Dafür müssten ganze Industrien und Produktionsprozesse umgebaut werden. Das werde lange dauern, weshalb es jetzt einen politischen Anstoß brauche. Es reiche nicht erst auf bestehende Umweltprobleme zu reagieren, sondern es müsse auch vorgesorgt werden.
Wenn wir einen begründeten Verdacht haben, dass ein Stoff oder eine Nutzung eines Stoffes zu Problemen führen kann, dass man es dann schon reguliert. Weil wir können nicht darauf warten, dass wir alle Tatsachen bewiesen haben und alle Schäden schon bewiesen haben, sondern gerade bei diesen Problemen der Persistenz zum Beispiel, da kann man das ja klar deutlich sagen, dass man nicht 30 Jahre warten muss, bis jetzt wie bei Kunststoff jetzt die Wirkung da ist, sondern dass man frühzeitig anfangen muss.
Die Europäische Union habe mit der Regulierung chemischer Stoffe einen guten Anfang gemacht, sagte Band. Nun brauche es die Initiative der EU, um Staaten weltweit an den Verhandlungstisch zu bringen. Der Verbrauch und das Recycling der Stoffe müsse politisch reguliert und dürfe nicht freiwilligen Initiativen der Industrie überlassen werden.
Benjamin Dirks berichtete für uns aus Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Stromerzeugung aus Sonnenenergie, so glauben viele, sei nur etwas für die Industrie oder Immobilienbesitzer mit großen Dächern. Doch auch Mieter können ihren eigenen Solarstrom erzeugen. Sie müssen nur ein Solarpanel aus dem Fenster hängen oder am Balkon befestigen und ein paar rechtliche Hürden nehmen. Welche schildert uns Philipp Banse im Verbrauchertipp?
Marcel Kühle wohnt zu zweit mit seiner Partnerin auf knapp 80 Quadratmeter in der Mainzer Innenstadt. Sie versuchen ihr Leben an allen Ecken und Enden klimafreundlich zu gestalten. Unter anderem wollen sie auf ihrem Balkon selber Sonnenstrom erzeugen. Passende Solarmodule gibt es als Bausatz oder komplett montiert. Sie kosten zwischen 200 und 500 Euro. Mieter können die Solarmodule aus dem Fenster hängen oder an die Balkonbrüstung. Stecker in die Steckdose, fertig, erklärt der studierte Elektroingenieur Marcel Kühle.
Das funktioniert technisch ganz einfach. Also die Elektronik, die an diesem Solarmodul dran ist, die erzeugt mehr Spannung und dann kann die den Strom in die Wohnung reindrücken. Dementsprechend wird weniger Strom über den Zähler genommen, aus dem Netz genommen. Und der Strom wird erstmal in der Wohnung verbraucht.
Für seinen Solarbausatz hat Marcel Kühle 280 Euro bezahlt. So will er jetzt rund 10% seines Stroms selber erzeugen.
Ich denke, nach 6 Jahren hat sich das amortisiert. Je nachdem, wie viel man natürlich eigen verbraucht, kann das auch ein Stück weit schneller sein.
Etwas umstritten ist, ob und wenn ja, wem Marcel Kühle melden muss, dass er eine Balkonanlage betreibt. Ein Sprecher der Bundesnetzagentur schreibt auf Anfrage, Stromanbieter könnten sich Informationen über die Photovoltaikanlagen in ihrem Netz aus dem sogenannten Marktstammdatenregister ziehen. Dort müssten auch kleine Balkonanlagen online gemeldet werden. Formal sei das richtig, sagte Rechtsanwalt Jörn Bringewatt. Allerdings sei das Marktstammdatenregister für Großanlagen konzipiert. Die Registrierung kleiner Mini-Photovoltaikanlagen für den Balkon sei daher extrem aufwendig und vollständig oft gar nicht möglich.
Wenn man sicher sein will, sollte man die Mini-PV-Anlage melden und den Aufwand betreiben. Die Nichtmeldung einer meldepflichtigen Anlage wäre im Grunde sogar eine Ordnungswidrigkeit.
Mieter Marcel Kühle sagt, er habe seinem Stromversorger einfach eine E-Mail geschrieben und nie wieder etwas von denen gehört. Die zweite Frage ist, ob zum Betrieb einer Balkonanlage der Stromzähler ausgetauscht werden muss. Denn wenn die Balkonanlage mehr Strom produziert, als in der Wohnung gerade verbraucht wird, fließt Strom aus der Wohnung ins öffentliche Stromnetz. Für diesen Strom kann man zwar theoretisch auch eine Einspeisevergütung bekommen, sagt Anwalt Bringewatt, doch dafür müsse zusätzliche Technik installiert werden, sodass sich der Aufwand nicht lohne. Um zu verhindern, dass Strom ins öffentliche Netz fließt und so die Stromrechnung durcheinander gerät, schreibt das Bayerische Energieministerium, müsse für Balkonkraftwerke ein Zwei-Wege-Zähler installiert werden oder ein Stromzähler mit Rücklaufsperre. Den Zählerwechsel, sagt Anwalt Bringewatt, müsse der Netzbetreiber durchführen.
Nach unserer Erfahrung reagieren Netzbetreiber gerade in letzter Zeit durchaus offen dafür, Zähler mit Rücklaufsperre einzubauen.
Denn alte Zähler, deren Zählrädchen sich in beide Richtungen drehen können, müssten ohnehin früher oder später ausgetauscht werden. Einige Netzbetreiber würden allerdings für den Zählertausch eine Gebühr verlangen. Das sei nicht korrekt, sagt Anwalt Bringewatt. Er habe die Frage juristisch geprüft und sei zu dem Ergebnis gekommen, ein Zählerwechsel ist durch die monatliche Gebühr für den Stromzähler bezahlt. Eine Extragebühr sei nicht zulässig.
Philipp Banse war das mit dem Verbrauchertipp. Und zum Schluss noch eine Meldung. Über ein neues Internetportal können sich Freiwillige ab sofort an der Aufforstung von Wäldern beteiligen. Das Portal www.deutschland-forstet-auf.de ermögliche es Förstern oder Waldbesitzern, Pflanzaktionen zu organisieren und dafür nach Helfern zu suchen, so der Bund Deutscher Forstleute. Das Internetportal will nach eigenen Angaben Privatleute und Waldprofis zusammenbringen, um die Aufforstung von zerstörten Waldflächen zu unterstützen. Bundesweit gingen in den vergangenen 2 Jahren durch die anhaltende Dürre, Schädlingsbefall, Waldbrände und Stürme erhebliche Flächen verloren, so viele wie noch nie zuvor. Und damit geht die Sendung Umwelt und Verbraucher zu Ende. Gleich erwartet Sie hier mein Kollege Dirk-Oliver Heckmann. Dort geht es auch um die Rede von Bundeskanzlerin Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, die sich wohl um den Klimawandel drehen soll. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.